Ja, meine Lieben, liebe Festtagsgemeinde, auf eine wirklich lange Phase von Regen und Unwettern ist heute endlich die Sonne rausgekommen. Was für ein Segen. Ich hatte so darauf gehofft. Andererseits wird der Sonnenschein heute wahrscheinlich dazu führen, dass noch mehr Männer als sonst mit einem Bollerwagen durch die Gegend ziehen, sich betrinken, Verkehrsunfälle, Gewalt in den Familien, Alkoholvergiftungen. Insofern, Herr, lass die Sonne ruhig da bleiben, aber lass ein wenig Hirn regnen. Himmelfahrt ist ein seltsamer Feiertag und das Christentum hat ja irgendwie kein so rechtes Verhältnis zu diesem Tag entwickelt wie zu Weihnachten oder zu Ostern. Kein Baum, keine Eier und ein Leiterwagen und ein Kasten Bier taugen irgendwie nicht so recht zum christlichen Symbol. Ich habe das zwar mal versucht, weil der Leiterwagen tatsächlich in seiner Vierrädrigkeit und seiner kreuzförmigen Deichsel auch so einiges möglich macht, aber richtig tauglich war das nicht. Das Einzige, was Vatertag und Himmelfahrt miteinander zu tun haben, ist, dass der Sohn zum Vater zurückkehrt. Andererseits Spurensuche, Himmelfahrt. Ich war in meinem Leben schon an unglaublich vielen Orten, die für sich in Anspruch nehmen, heilige Orte zu sein. Ich war in Altötting und ich war in Rom. Und ich kenne Menschen, die waren in Lourdes und in Częstochowa, Wallfahrtsorte der Christenheit. Und natürlich bin ich, als ich in Prag war, auch über die Karlsbrücke gelaufen, um dem heiligen Nepomuk dort guten Tag zu sagen. In Polen waren meine Frau und ich in einem Gottesdienst an einem Ort, an den anscheinend alle Menschen mit Kinderwunsch gehen, denn es waren viele hundert Kinder in diesem Gottesdienst und der Pfarrer hat sich ständig dafür bedankt. Ich kenne viele Menschen, die, wenn sie was verloren haben, irgendeine katholische Kirche mit einem Antoniusaltar aufsuchen. Wenn sie was verloren haben, soll der Schlamper Toni ja weiterhelfen können. Und da ist es dann egal, ob man katholisch oder evangelisch ist. Auch ProtestantInnen lassen sich gerne vom heiligen Toni helfen. Jeder ordentliche Muslim muss einmal in seinem Leben in Mekka gewesen sein, den Hadsch hinter sich gebracht haben. Ein Hindu muss sich in heiligen Flüssen waschen, ein Jude an der Klagemauer stehen und, und. Der Mensch und seine heiligen Orte. Es scheint da eine Sehnsucht zu geben. Schnitt. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Dadurch ist unser Gott kein unerreichbarer, unnahbarer Gott irgendwo oben im Himmel oder auf einem heiligen Berg. Wir haben das ja in der Begrüßung auch schon gehört. Unser Gott hat gelebt, hat gelitten und hat geliebt wie wir. Ein großartiges Geschenk und ein fatales Problem, denn ein Gott, der Mensch wird, ist ja nur an einem Ort. Wenn ich hier in Lauben bin, dann bin ich nicht in Frickenhausen. Wenn Jesus Christus am See Genezareth predigt, dann ist er nicht im Allgäu. Der Evangelist Lukas, der Arzt, der Stier, er hat unsere biblischen Vorstellungen wahrscheinlich geprägt wie kein anderer. Von ihm haben wir die wunderbare Weihnachtsgeschichte. Und jeder und jede von uns wäre sofort in der Lage, ein Bild von der Geburtsszene zu malen. Egal, ob man nun künstlerisch begabt ist oder nicht, jeder hat ein Bild davon im Kopf. Und bei Lukas finden wir auch die längste Auferstehungsgeschichte, möchte ich es mal nennen, die wohl zärtlichste Abendmahlsgeschichte, die Geschichte mit den Emmausjüngern. Und heute sind mir drei nackte Verse aufgegeben, die uns eben nicht den Menschen Jesus nahe bringen, sondern so, wir haben das jetzt alle gelernt, während Corona den Zoom aufzieht und wegzoomt von dem Menschen Jesus Christus wegzoomt von der Erde und dadurch, dass der Fokus immer weiter aufgemacht wird, kann er plötzlich wieder überall sein. Der Text steht bei Lukas ganz am Ende. Allerdings haben wir ja auch schon die Apostelgeschichte gehört. Das war sozusagen Apostelgeschichte des Lukas ganz am Anfang. Jetzt Evangelium ganz am Ende. Es sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Dort heißt es, er, also Jesus, führte sie hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Tja, liebe Himmelfahrtsgemeinde, ich sehe die Szene wie so eine Kamerafahrt vor mir. Der Fokus wird weiter aufgezogen und aus der intimen Situation mit seinen Jüngerinnen und Jüngern, Gefolgsleuten, wird ein Luftbild des Heiligen Landes, des Mittelmeers, des Globus und verliert sich dann in den Weiten des Weltalls. Lukas wäre auch heute noch wahrscheinlich ein begnadeter Regisseur. Seine Bilder prägen. Und das Bild von der Himmelfahrt Jesu versinnbildlicht, dass der Sohn Gottes, der unter uns Mensch geworden war, nun nicht mehr an Ort und Zeit gebunden ist, sondern wieder überall gleichzeitig sein kann, im Himmel und auf Erden. Und die Wirklichkeitserfahrung, die die Zeugen dieser Szene mit diesem Erlebnis verbinden, sorgt dafür, dass sie danach nicht traurig und niedergeschlagen sind wie am Karfreitag, sondern voller Freude. Allerdings versehen mit einer Problemanzeige. Denn am Ende heißt es ja, und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Warum Problemanzeige? Weil ich es für eine der größten Errungenschaften unserer Religion halte, dass wir eigentlich keine heiligen Orte mehr brauchen. Wir können hier im Garten Gottesdienst feiern und brauchen keinen Tempel. Unser Gott ist überall, eben im Himmel und auf Erden. Ich bin nicht mehr verpflichtet, ins heilige Land zu reisen. Ich muss nicht in der Geburtskirche beten. Ich muss aber auch keinen Kreuzzug anführen, um eine heilige Stätte zu befreien. Ich muss nicht nach Santiago de Compostela pilgern, um dieser äußerst fragwürdigen Legende nachzujagen, dass da in Israel ein Apostel gestorben ist, den man in ein Boot legt, das dann durchs Mittelmeer, Straße von Gibraltar nach Nordspanien treibt und dass da am Ufer zufällig jemand steht, der weiß, Mann, das ist Jakobus. Und doch scheint es diese Sehnsucht eben zu geben. Immer wieder reisen Menschen nach Israel, pilgern auf dem Jakobsweg, waschen sich die Augen aus mit dem Wasser einer Floriansquelle und was es nicht alles für verrückte Sachen in unserer Religion noch gibt. Und vor 6 Jahren zum Reformationsjubiläum sind zahlreiche Luther-Pilgerstätten neu oder umgestaltet worden, weil man die Reformation so auch besser verkaufen kann. Dabei wollte der kleine Augustinermönch bestimmt nichts weniger als ein Heiliger verehrt werden. Und umgekehrt sollte unser großer und dreieiniger Gott an irgendeinen Ort gebunden werden, von einem Ritual abhängig sein oder gar ein Opfer brauchen, damit er Mittler wird? Trotzdem bin ich mir natürlich bewusst, dass es so etwas wie heilige Orte gibt. Orte, die etwas Besonderes, etwas Mythisch-Mystisches haben, etwas Heiliges eben. Im Frühjahr war eine Gruppe von unserer Gemeinde aus unserer Gemeinde in Israel. Und wenn man in ihre Augen geschaut hat, wenn sie von der Reise erzählt haben, dann hat man sofort gespürt, da ist etwas passiert. Das lässt sich nicht mit Urlaub erklären. Das ist nicht wie Adria Erlebnisse schildern. Aber das geht uns ja mit anderen Dingen auch so. Zum Beispiel mit großen Kunstwerken. Wer einmal vor der Mona Lisa gestanden hat, der weiß, dass das immer das großartigste Kunstwerk der Welt bleiben wird, weil es so viele Menschen gesehen haben. Wer einmal sich in die Schlange begeben hat, um die Totenmaske des Tutanchamun zu sehen, der weiß, auch das ist aufgeladen mit den Blicken der Betrachter etwas anderes als ein kunsthandwerklicher Gegenstand. Das gilt auch für das Lenin-Mausoleum oder das Taj Mahal. Wer dort war, kann den Eindruck bestätigen, Orte und Artefakte laden sich auf mit Blicken, mit Gedanken, mit Gebeten von Menschen und verändern so deren Charakter. Ich bin total gespannt. Es ist ja inzwischen der großartige Fußballer Pelé verstorben. Und man hat in seiner Geburtsstadt, dort gibt es einen Hochhausfriedhof, im 11. Stock jetzt ein Pelé-Mausoleum eingerichtet. Das ganze Stockwerk ist gestaltet wie ein Fußballstadion und in der Mitte steht ein vergoldeter Sarg. Und ich bin mir sicher, über kurz oder lang werden die Familien kommen und vor allem ihre Söhne mitbringen, damit sie durch Berührung des Sarkophags zu guten Fußballern werden oder so ähnlich. Und natürlich wird das was mit den Menschen machen. Aber es hat nichts mit Gott zu tun. Der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der Schöpfer, der Bruder und der Tröster, sie sind jederzeit und überall. Sie sind in uns und um uns, im Herzen, im Kopf und Verstand, an unserer Seite, im Himmel und auf Erden. Klar, eine Reise kann der Konzentration, der Sammlung, der Vergewisserung dienen. Wenn ich mir mal eine Auszeit nehme und mich für einige Zeit, einige Stunden, vielleicht nur ein paar Tage, ein paar Wochen, ganz intensiv nur mit einem einzigen Thema und Gedanken beschäftige, dann wird das dem Prozess der Erkenntnis, der Heilung, der Selbstvergewisserung mit Sicherheit dienlich sein. Aber wenn ich gar nichts habe und gar nichts bin, wenn ich gefangen bin in meinen dunkelsten Gefühlen, wenn ich in einem U-Bahn-Keller in der Ukraine sitze oder hier in einem Austragsstübler an irgendeinem Bauernhof, das der Jungbauer nicht wirklich für die Alten renoviert hat, und wenn ich mich dann an Gott wende, im Gebet, in Verzweiflung, in Auflösung begriffen, dann ist mir Gott an keinem heiligen Ort dieser Welt näher als dort. Und ich glaube, deswegen hat sich Lukas so viel Mühe gegeben, diese Geschichte mal so knapp zu fassen und so kurz zu erzählen und nur 3 Verse zu brauchen. Er führte sie hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im Tempel und priesen Gott. Und wenn ich meine Predigt jetzt an diesen Text anlege, dann kann ich ja eigentlich auch noch den ersten Vers mit Bethanien und den letzten Vers mit dem Tempel weglassen. Und dann bleiben nur noch Segen, Gebet und Freude übrig. Und das, liebe Himmelfahrtsgemeinde, Segen, Gebet und Freude, das ist für mich die Essenz unserer Religion. Amen.